Ich denke, wir machen leidenschaftlich auch weiter und kommen zum Kern des Geschäfts, auch aus Verlegersicht, nämlich der Journalismus als solcher. Und ich glaube, ich muss keinem hier erzählen, vor welchen Herausforderungen wir da stehen, womit wir konfrontiert werden. Das, was Herr Rühling eben sagte, so eine gewisse Larmoyanz ist ja auch manchem Journalisten gelegentlich eigen, steht uns nicht gut an, weil uns als Journalisten hier in Deutschland geht's ja eigentlich ganz gut. Aber Tatsache ist natürlich auch, es hilft gelegentlich, auch das sagte Herr Rühling gerade, den Horizont ein bisschen zu erweitern, ein bisschen über die Grenzen hinauszuschauen. Und dafür haben wir jetzt jemanden hier bei uns, der das qua Amt schon machen darf, würde ich fast sagen. Er ist Präsident von Condé Nast International, aber hier im Land natürlich auch bekannt aus seiner Zeit noch früher, zum Beispiel bei der Zeit. Wolfgang Blau, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen mit Ihrem Impulsvortrag zum Journalismus in der heutigen Zeit. Willkommen.
Vielen Dank und hallo. Vorneweg gefragt, wer von Ihnen arbeitet selbst journalistisch oder managt journalistische Teams in Ihrem Tagesgeschäft, um einen Eindruck zu kriegen? Das sind doch sehr viele. Gut, um die Zukunft des Journalismus geht es heute. Lassen Sie mich aber kurz noch erzählen, was ich so mache, damit Sie auch den Kontext meiner Äußerungen und Beobachtungen verstehen. Ich habe gemeinsam mit Moritz von Laffer, den Sie natürlich alle kennen, das Glück, für Condé Nast International zu arbeiten. Er ist unser Vice President für Director für Acquisitions and Investments und ich übersehe das gesamte weltweite Geschäft digital und Print. Und auch wenn wir in Deutschland schon immer gesagt haben, Statements über die Zukunft der Zeitung oder des Magazins im Generellen funktionieren nicht, weil da gibt es so viele Besonderheiten, das wird eigentlich nur noch stärker der Eindruck, wenn man sich das Printgeschäft, das Zeitschriftengeschäft auch weltweit anschaut, das in vielen Ländern ganz hervorragend läuft und auch wächst. Und auch wir haben vor, etliche neue Magazine auch zu starten in verschiedenen Ländern. Das sind natürlich unsere wichtigsten Marken. Viele davon kennen Sie hoffentlich. Unser Flaggschiff ist Vogue, die wir jetzt in 21 Ländern produzieren, mit mehr Ländern in der Pipeline, wie man so sagt, im Management. Und das ist eine Welt, auf die ich nachher noch zurückkommen werde, denn die Leserschaften dieser Magazine sind auch sehr stark auf ihr jeweiliges Land eingegrenzt. Aber der Journalismus verändert sich auch in dem Maße, wie unsere Leserschaften sich immer stärker überlappen. Im browserbasierten mobilen Journalismus ist das schon stärker. Das hatte ich bisher in Europa nur in Spanien gesehen und dann in meiner eigenen Zeit beim Guardian, wo nur ein Drittel der Leserschaft aus dem eigenen Land kommt. Ein anderes Drittel für die Spanier kommt aus Lateinamerika, für die Briten in der Regel aus den USA und das weitere Drittel aus der gesamten restlichen Welt. Und das informiert natürlich auch die thematischen Entscheidungen der Journalisten. Noch stärker ist das zu beobachten bei Social Media. Die Zahlen unten, Facebook 39 Millionen, Twitter und so weiter, das sind nur die Zahlen unserer Vogues. Und dort beobachten wir zum Beispiel bei Instagram, dass durchschnittlich, da gibt es natürlich große Schwankungen, wie Sie sich vorstellen können, aber durchschnittlich hat ein Instagram-Account der Vogue nur ungefähr 20% seiner Followers im jeweils eigenen Land. Das heißt, es ist eine komplette Überlappung der Leserschaften und ähnliche Zahlen werden Sie auch von allen anderen großen globalen Playern wie BuzzFeed oder Huffington Post zu hören bekommen. Das also nur vorneweg. Und dann gehe ich zurück zu diesem schönsten Slide, das auch unseren internationalen Anspruch am besten verdeutlicht. Zukunft des Journalismus. Wenn Sie zu Konferenzen wie dieser gehen, werden Sie beobachten, was ich auch sehe, ist bei den Verlegerkonferenzen reden wir sehr viel über Geschäftsmodelle, was natürlich extrem wichtig ist. Wir reden über Policy, Regulation und wir reden durchaus auch über tagespolitische Themen. Wenn wir zu den mehr journalistisch getriebenen Konferenzen gehen, dann sprechen wir auch über Policy, dann zum Beispiel Zeugenschutz und solche Dinge. Und wir sprechen sehr viel über Methoden, neue Recherchemethoden, das Fact-Checking ist jetzt noch wichtiger geworden. Und am meisten sprechen wir eigentlich über neue Ausdrucksformen des Journalismus, also was immer gerade die Silver Bullet des jeweiligen Quartals ist, Drohnenjournalismus, Datenjournalismus, VR, AR, Chatbots, alles extrem wichtig, extrem inspirierend und sehr viel mehr als nur Silver Bullets. Aber solange wir über diese Ausdrucksformen nur sprechen als quasi neue Schläuche, in denen wir alten Wein hineinfüllen, journalistisches Selbstverständnis und journalistische Ansätze, die aus einer anderen Zeit stammen, dann berauben wir uns, glaube ich, der Möglichkeit zur Innovation. Stellen wir also die Frage, was ist eigentlich die gesellschaftliche Funktion des Journalismus in dieser Zeit des Umbruchs? Und sehr oft sagen vor allem Journalisten dann, die Frage müssen wir uns nicht stellen und die Frage sollten wir uns auch nicht stellen, weil diese Diskussionen enden meistens in Diskussionen darüber, ob Journalismus vielleicht parteilicher werden sollte, seine Voreingenommenheit mehr offenlegen sollte, und das ist ein sogenannter Slippery Slope, der dann zu einer noch weiteren Fragmentierung der Gesellschaft führt. Ja, wir brauchen also dieses Mission Statement des Journalismus nicht. Ich glaube, wir brauchen es, genauso wie auch unsere Medienunternehmen jetzt plötzlich Mission Statements dringender brauchen als je zuvor. Wenn Sie sich die wenigen Mission Statements anschauen, großer deutscher Medienunternehmen, werden Sie ja schnell feststellen, die sind eigentlich austauschbar. Die könnten Sie auch austauschen, mit wenigen Ausnahmen, Axel Springer vielleicht mit seinem Bekenntnis zum Staat Israel. Ansonsten könnten Sie sie austauschen und würden es wahrscheinlich kaum merken. Es ist unweigerlich ein Bekenntnis zum Qualitätsjournalismus darin. All diese eigentlich schon fast Sprechblasen. Und jetzt plötzlich in dem Maße, verstehen Sie mich nicht falsch, Qualitätsjournalismus ist ein wichtiges Bekenntnis, aber es differenziert nicht. In dem Maße, wie wir uns jetzt fragen, was ist eigentlich unsere Zukunft, sollten sich die Entwicklungen im Werbemarkt so fortsetzen? Wer sind wir eigentlich? Wenn man diese Frage stellt, sagen die Manager des Unternehmens, das ist völlig klar, wir sind im Werbegeschäft. Das finanziert den Newsroom. Die Journalisten sagen, nein, nein, wir sind im Geschäft, Gesellschaften zu informieren, inspirieren und demokratische Öffentlichkeiten herzustellen und mit Informationen zu versorgen. Andere Kollegen werden vielleicht sagen, wir sind eigentlich im Geschäft, Communities zu ermöglichen. Und dazu gehört nicht nur Content, wohingegen die Journalisten den Content betonen. Und alles das ist natürlich wahr. Aber je nachdem, auf welche Mission Sie sich einigen können, führt das zu sehr unterschiedlichen Strategieentscheidungen, wo Sie investieren. Gehen Sie in das Education-Geschäft, gehen Sie ins Konferenzgeschäft, gehen Sie ins Consulting oder werden Sie eine Content-Manufaktur neben Ihrem redaktionellen Produkt? Und ähnlich ist es mit dem Journalismus. Der Journalismus braucht jetzt ein Mission Statement, denn ähnlich wie das Verlagsgeschäft selbst durch die bekannten Faktoren aufgemischt und aus den Angeln gehoben wird, Plattformen und all die anderen Themen, mit denen Sie alle vertraut sind, ähnlich gibt es auch geradezu tektonische Bewegungen unter den Füßen der Journalisten, die ich gerne kurz darlegen will. Das erste ist natürlich die sogenannte Weaponization, also die Militarisierung des Journalismus als Waffe. Quasi journalistische Ausdrucksformen, journalistische Erzählmethoden zu verwenden, um eigentlich andere Gesellschaften zu interminieren und weiter zu zerspalten. Ein anderes Thema, das mein Kollege Kenzie Wilson heute schon angesprochen hat, ist eigentlich ein positives. Der erfreuliche Erfolg von sogenannten Membership-Modellen bei der New York Times, inzwischen auch beim Guardian, der selbstverständlich auch, Kenzie Wilson hat es so schön gesagt, den Newsroom, it aligns the newsroom with what resonates with readers, hat er gesagt. Also das hilft dem Newsroom eigentlich sehr viel mehr im Gleichklang sich zu befinden mit dem, was Leserinnen und Leser auch mögen. Da fällt uns auch auf, dass die Modelle im General Interest Journalism, die erfolgreichsten sind mit Membership, also abgesehen von Spezialisten und Fachmedien, wo man ja oft dann Unternehmen als Kunden, als zahlende Kunden hat, aber im General Interest Bereich funktionieren Bezahlmodelle am besten bei Medien, die eine klare Einstellung zeigen. Nicht zu jedem tagespolitischen Thema, aber eine Grundhaltung. Es gibt ja auch diese Zitate über bestimmte Unternehmen, dass man sagt, they exist to make a profit and they exist to make a point. Und diese Unternehmen, die existieren, um eine gesellschaftliche Haltung zu transportieren, sind jetzt besser aufgestellt, um Membership-Modelle zu entwickeln. Das sorgt aber für ganz erhebliche ethische Konflikte auch im Newsroom und neue Diskussionen über die Frage der Parteilichkeit. Der dritte Punkt ist der geografischen Veränderung, wo sich eigentlich unsere Leserinnen und Leser befinden. Wenn nur noch ein Drittel ihrer Leserschaft oder ihrer Social-Media-Followers im eigenen Land sitzen, verändert das ihre Einordnung, verändert das, wie sie Themen wie eine Flüchtlingskrise beschreiben oder auch wie sie ein transnationales Thema wie die Europäische Union bearbeiten. In Deutschland gibt es ja noch die Besonderheit, dass die deutschen Medien selbst qua Sprache keine so großen ausländischen Leserschaften haben. Mir aber sehr wohl beim Guardian und auch jetzt bei einigen unserer Titel bei Condé Nast auffällt, wie viele Leserinnen, Leser, Zuschauerinnen wir aus Deutschland auf unseren Titeln haben. Also auch Ihre Grundannahme als Journalisten sich natürlich dahingehend verändert. Es sind nicht mehr nur die Redakteurinnen selbst, die natürlich die New York Review of Books oder sonstige, den Economist, andere Titel ansteuern. Ihre Leser machen es genauso. und sind oft schon sehr viel informierter, wenn sie dann schließlich bei Ihnen ankommen und brauchen die Nachricht nicht mehr, sondern sind viel stärker interessiert an ihrer Einordnung, wobei wir, getrieben von reichweitengesteuerten Geschäftsmodellen, die Nachricht vielleicht noch etwas überbetonen, weil es leichter ist, Content-Volumen herzustellen. Ein weiterer struktureller Faktor, diese tektonische Plattenbewegung unseren Füßen, ist die allgemeine Volatilität der Welt, die größte Unruhe seit dem Zweiten Weltkrieg. Ich komme gerade aus der jährlichen Budgetphase mit unseren 11 Unternehmen weltweit und fast ohne Ausnahme hat jede Geschäftsführerin, jeder Geschäftsführer oder Country President Entwicklungen erwähnt, die es im letzten Jahr noch nicht gab oder noch nicht in der Reichweite. Unser Team in Japan erzählt von nordkoreanischen Raketen, die über Japan fliegen und den Tourismus beeinträchtigen. Vogue Arabia, die wir sehr erfolgreich gelauncht haben, die Kollegen berichten jetzt von den aktuellen, durchaus substanziellen Unruhen in Saudi-Arabien. Das Team in Spanien berichtet von der Katalonien-Krise. In Russland ist eigentlich völlig unklar, welche Zukunft Facebook in Russland noch hat. All diese Themen sorgen für Unsicherheit und machen es noch wichtiger für uns, uns zu verorten und uns unserer Aufgabe wirklich gewiss zu sein. Und dann das größte Thema, das verunsicherndste Thema, die Werteverschiebung, die wir erleben. Die nicht mehr nur eine Werteverschiebung ist, dass Amerika mit Trump noch weiter nach rechts rückt, sondern dass es auseinanderrückt, dass es sich spaltet. Dass man es mit Bevölkerungsteilen zu tun haben, die sich vom bisher allgemein etablierten Wertekanon komplett verabschieden. In Großbritannien beobachten wir durch den Brexit jetzt eine Annäherung an amerikanische Verhältnisse, in denen es zwei Lager gibt, in der Mitte gespalten, die gar nicht mehr so sehr kommunizieren, um die jeweils andere Seite zu überzeugen, sondern um die andere Seite zu verteufeln und ihre eigene Basis zu energetisieren. Und das hat unmittelbare Konsequenzen für den Journalismus, die Sie natürlich aus Beispielen im Umgang mit der AfD aus den letzten Monaten selbst bestens kennen. Drei Fragen also an die Zukunft des Journalismus. Die erste, unsere journalistischen Routinen, unsere Methoden, Überparteilichkeit zu beweisen, Proport sicherzustellen, jeder Partei, vor allem jeder ins Parlament gewählten Partei, eine Stimme zu geben. Wie sinnvoll ist es eigentlich noch, diese Standardwerkzeuge des Journalismus einzusetzen, wenn wir es mit politischen Akteuren zu tun haben, denen an einer journalistischen Auseinandersetzung überhaupt nicht gelegen ist, die kalkuliert aus Talkshows rauslaufen, um einen Eklat zu erzeugen und gar nicht erst versucht haben, mit der Teilnahme in der Talkshow oder der Politikerrunde ihre Wählerbasis zu erweitern oder die gegenüberliegende Seite zu überzeugen, sondern denen nur daran liegt, ihre eigene Basis weiter zu energetisieren und weiter in ihrer Isolation vom Rest der Gesellschaft zu bestätigen. Ein Beispiel dazu aus den USA, Kellyanne Conway, eine Mitarbeiterin von Präsident Trump, bekannt dafür, dass sie die Unwahrheit sagt und ohne jede Bedenken die Unwahrheit sagt, nicht nur Wahrheiten leugnet, sondern auch Fakten erfindet, Tatsachen frei fabuliert. Und es gibt zurzeit eine interessante Diskussion zwischen Jay Rosen, einem amerikanischen Journalismusprofessor, und Brian Stelter, einem sehr guten Medienjournalisten bei CNN. Brian Stelter sagt, oder Jay Rosen sagt, die journalistische Funktion dieser Interviews existiert nicht mehr. Es entsteht keinerlei Erkenntnisgewinn, aber es entsteht der Schaden, dass wir immer häufiger diese White House Briefings sehen oder Interviews mit Kellyanne Conway, die eigentlich nur eines vermitteln, es lohnt sich nicht mehr sich mit Politik zu beschäftigen als Nichtjournalist, denn es kostet mich zu viel Zeit. Ich gehe lieber wandern oder kümmere mich um abstraktere Themen. Brian Stelter hingegen vertritt ein traditionelles journalistisches Argument ebenso plausibel. Er sagt, wir müssen diese Leute vorführen. Sie arbeitet für das Weiße Haus und solange diese Person für das Weiße Haus arbeitet und so eng am Präsidenten dran ist, werden wir sie selbstverständlich interviewen. Das ist die Story. Kurz darauf hat er sie dann interviewt und es war wieder genau dieselbe Erfahrung. Sie hat frei fabuliert, vom Thema abgelenkt und zu keinem Erkenntnisgewinn beigetragen. Was ist unsere Position zu diesem Konflikt? Nigel Farage, Beispiel aus Großbritannien. Ich selbst habe es versucht, ihn einmal in einem Gespräch in einen Widerspruch zu verwickeln und es war natürlich wie bei allen anderen Versuchen aussichtslos. Er hat nicht mal den Ehrgeiz, darauf einzugehen. Ich habe ihn gefragt, wie kann er die Europäische Kommission bezichtigen, in keiner Weise demokratisch legitimiert zu sein, aber gleichzeitig zu leugnen, dass das britische Oberhaus vielleicht auch keine demokratische Legitimation hat. Das hat er eigentlich nur, wenn überhaupt, als Zeichen mangelnden Patriotismus karikiert, um dann das Thema zu wechseln. Er hat hier in Berlin wenige Wochen vor der Bundestagswahl eine beachtenswerte Rede gehalten mit einem Kernsatz, um auch das Verhalten von Trump zu verstehen. Er sagte, wenn ihr erstmal eine Plattform habt, also die Medien, also den Deutschen Bundestag, wenn ihr erstmal eine Plattform habt, dann könnt ihr endlich das Unsagbare sagen und dann beginnen die Menschen endlich das Undenkbare zu denken. Ein Kernsatz dieses politischen Jahres. Es geht nicht um die journalistische Auseinandersetzung mit uns. Es geht darum, das gesamte Wertesystem aus den Angeln zu heben. Es entsteht Chaos und das Chaos ist willkommen, denn es ermöglicht eigene Ziele, auch kommerzielle Ziele im Fall von Trump, noch sehr viel aggressiver und quasi unter dem Radar der öffentlichen Aufmerksamkeit durchzuführen. Wollen wir Teil dieses Spiels sein? Wie können wir uns diesem Spiel entziehen, ohne Anlass zu geben, dass dann Politiker der AfD sagen können, seht ihr, ihr gebt uns keine faire Chance. Zweite Frage, ist es die Aufgabe des Journalismus, gesellschaftliche Kohäsion, gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sichern und herzustellen? Der Journalismus hat natürlich gesetzliche Pflichten, Opferschutz, Minderheiten nicht zu verunglimpfen, aber hat er auch die Pflicht, gesellschaftliche Kohäsion zu sichern? Oder ist das bereits eine Parteinahme des Journalismus? Ich glaube, die Pflicht des Journalismus ist natürlich, die Welt so abzubilden, wie sie ist, zu berichten. Die zweite Pflicht ist, bestehende oder eventuell drohende Missstände zu beleuchten. Das macht der Journalismus im Großen und Ganzen in Deutschland, wie ich finde, sehr gut. Aber ich glaube, es gibt in Zeiten wie diesen noch eine dritte Pflicht, nämlich die Welt auch so zu beschreiben, wie sie sein könnte. Ich glaube, es ist eine genuin journalistische Aufgabe. Und wenn Sie sagen, das ist nicht unsere Aufgabe, das ist die Aufgabe der Politiker, die Visionen formulieren sollen oder Philosophen in Universitäten, ja, gewiss. Aber wer wird es machen, wenn Sie es nicht tun? Gesellschaftlicher Zusammenhalt entsteht vermutlich durch zwei wesentliche Elemente, ein gemeinsames Verständnis darüber, wie wir unsere Vergangenheit betrachten und bewerten. Und das ist natürlich, wie Sie unschwer erkennen können, eine der Konfliktlinien, auch mit der AfD. Aber in dem Maße, wie dieses definierende Katastrophenereignis der deutschen Vergangenheit weiter in die Vergangenheit rückt, wird auch für Deutschland eine Definition über gemeinsame Zukunftsentwürfe, inspirierende Zukunftsentwürfe immer wichtiger. Was bisher ja eher ein amerikanischer Ansatz war, das sich in vieler Hinsicht stärker über ein gemeinsames Zukunftsversprechen definiert hat, als über eine gemeinsame Interpretation der Vergangenheit. Die dritte Frage liegt mir am meisten am Herzen, bin ich am stärksten engagiert drin, ist, kann Deutschlands Journalismus es sich eigentlich noch erlauben, im europäischen und auch im internationalen Diskurs nicht wahrgenommen zu werden? Die wichtigsten Themen unserer Zeit, die Zukunft Europas, Klimawandel, sogenannte Flüchtlingskrisen, die eben keine Krisen sind, weil sie nicht vorübergehend sein werden, sondern eine Lebensrealität sind, sind allesamt internationale Themen, werden aber in jedem europäischen Land, Land für Land, im jeweiligen Sprachsilo dieses Landes diskutiert, was natürlich auch unerlässlich ist. Die Geschichte Europas, das Narrativ Europas und nicht nur der EU, sondern auch des Euro, von dem unser Wohlergehen abhängt, wird Asien gegenüber und den USA gegenüber von britischen Medien erzählt. Und zwar fast ausschließlich. Weshalb? Weil amerikanische Journalisten zum einen oft monolingual sind, zum anderen auch über Hollywood und kulturelle Prägung natürlich eher auch ein Bewusstsein haben für eine BBC, ein Daily Telegraph, auch eine Daily Mail, die ja nebenbei bemerkt die weltweit meistgelesene englischsprachige Zeitung im Netz ist und nicht nur europaskeptisch, sondern europafeindlich sich positioniert. Und auch asiatische Journalisten nehmen britische Berichterstattung als Proxy, um sich, wenn sie es denn überhaupt tun, wieder einmal mit EU und mit der EU und Europa zu beschäftigen. Und jetzt sind wir bald vor der Situation, in der nicht nur der Euro und die Geschichte des Euro und die Zukunft des Euro von amerikanischen und britischen Medien der Welt erklärt wird und dann wieder zurücksickert auch in deutsche Wahrnehmungen und französische Wahrnehmungen, sondern demnächst auch noch von einem Nicht-EU-Land. Und wir haben keine Antwort darauf. Und es ist ein Kampf um Narrative, denn das Traurige an Brexit, das Traurige ist, dass es keine Win-Win-Situation geben wird. Es wird entweder eine Lose-Lose-Situation hingeben oder eine Win-Lose, aller Voraussicht nach für die EU. Mit dem Brexit wird die Feindschaft der rechten britischen Presse gegenüber der EU und allen voran Deutschland, manchmal auch Macron, aber meistens Deutschland, nicht aufhören. Denn in dem Maße, wie die britische Öffentlichkeit mit den Konsequenzen des Brexit konfrontiert werden wird, wird das Blaming, die Schuldzuweisung an die EU erst richtig losgehen. Und bisher haben wir keinerlei Stimme, natürlich gibt Handelsblatt Global, es gibt die Deutsche Welle, aber von den großen Medien, in denen auch sehr viel mehr interpretativer Journalismus produziert wird, gibt es gelegentliche englischsprachige Übersetzungen. Aber es ist höchste Zeit, dass wir ein Organisationsmodell finden, um an diesem Diskurs teilzunehmen. Vielleicht können wir das im Panel später auch noch diskutieren, was es dafür Ansätze geben könnte. Journalismus, wenn Sie die Reuters News Study gelesen haben, Journalismus wird natürlich primär über soziale Medien konsumiert, vor allem von jüngeren Leserinnen und Lesern. In Deutschland noch am wenigsten, aber in Großbritannien ist die Mehrheit der Bevölkerung, holt sich ihre Nachrichten auch über Facebook, in den USA noch mehr. Da sollte man noch folgende Zahlen erwähnen. Es reicht nicht nur, englischsprachigen Journalismus zu produzieren und auf die eigene Website zu stellen, auch bei den starken Medien, reichweitenstarken Medien wie Spiegel, Focus oder Bild. Man brauchte auch die soziale Distribution. Das reichweitenstärkste Facebook-Medium in Deutschland oder den Verlagen ist Bild mit 2,2 Millionen, Spiegel Online mit 1,4 Millionen. Die Daily Mail, schätzen Sie, wie viele Follower sie hat auf Facebook? Es sind 13 Millionen. Der Telegraph 4 Millionen und Sky News 8 Millionen. Und BuzzFeed hat sehr, sehr beeindruckende Analysen produziert, wie diese Geschichten auch des ja oft schon willentlich im Face News-Bereich verorteten Daily Express, der Nachrichten einfacher findet, wie diese Nachrichten von diesem honorig klingenden englischsprachigen Medium Daily Express, das kann ja nicht so schlecht sein, es dann in die Breitbart-Netzwerke schaffen und von dort dann wieder zurück in Netzwerke auch europäischer Rechtspopulisten. Das heißt, ich hoffe, wir können bald in Deutschland darüber sprechen, dass Verlage Allianzen bilden, um gemeinsame Beiträge zur Zukunft Europas gemeinsam auf ihren jeweiligen Accounts auch zu posten, um überhaupt mithalten zu können mit dieser Distributionskraft britischer Medien. Das also meine drei Fragen. Journalistische Routinen im Umgang mit Menschen, Akteuren, denen eine Auseinandersetzung nicht gelegen ist, sollten wir sie nicht überarbeiten. Zweitens ist es Aufgabe des Journalismus, Kohäsion herzustellen, Zukunftsentwürfe auch zu bearbeiten, sehr viel stärker, macht er natürlich in Ansätzen, aber zu wenig. Und drittens, was ist eigentlich unsere Antwort darauf, dass dieses Land international keine Stimme hat, sondern im Wesentlichen von angelsächsischen Medien erklärt und interpretiert wird. Das ist ja auch insofern wichtig, nicht nur in der Wahrnehmung innerhalb Europas, sondern mit diesem Aspekt of foreign direct investment. Der Kampf um die Narrative, ob die Europäische Union kollabiert oder ob Großbritannien kollabiert, ist auch ein Kampf um foreign direct investments aus den drei wichtigsten Geberländern USA, China und Japan. Wir erzählen unsere Geschichte in diesen Ländern bisher nicht selbst. Hier in Berlin ist es natürlich naheliegend, mit einem Zitat von John F. Kennedy zu schließen. Er hat einst gesagt, jede Handlungsoption ist mit Risiken und Kosten verbunden, aber diese sind geringer als die langfristigen Risiken und Kosten des bequemen Nichtstuns. Und was mich sehr geprägt hat, war die Erfahrung im Umgang mit meinen amerikanischen Freunden, die jetzt bedauern, nicht einen stärkeren Case, eine überzeugendere Geschichte erzählt zu haben für die Demokratie, für Wahlbeteiligung, für gesellschaftlichen Zusammenhalt und noch schlimmer bei den britischen Medien, die sich einfach nicht engagiert haben für Remain. Das überzeugendste Argument des Guardian und des Independent war im Wesentlichen, von einigen Leitartikeln abgesehen, im Wesentlichen, wir sollten in der EU bleiben, denn es ist das geringere Übel. Leidenschaftlicher wurde es nicht. Wohingegen die Brexiteers versprachen, this will be your Independence Day. Let's make Britain great again. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.